Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
So gern zu Tag, gebt so gern einen Rat.
Ihr solltet euch was schämen.
Aber mich fragt ja keiner.
Hast du den Countdown gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Die 1 ist schon vorbei. Wir sind schon live.
Okay.
Moin, moin.
Hallo. So. Servus. Moin, moin. Und was
moin,
geht, ey?
Ja.
München.
Was geht bei dir?
München, ey.
Bremen.
Ja,
ich weiß,
du kannst
bist heute nicht in Bremen.
Nee, hör mal hier. Hör mal. Warte. Ah. Was war das? Ah.
Das war eine Dose.
Das war eine Dose. Hier gibt es nämlich keinen Dosenpfand, wo ich bin.
Feinstes Dosenbier.
Ich bin in Holland. Warte mal, ich mache jetzt mal kurz die Kamera.
Nice.
Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Warte mal.
Irgendwie sind da auch alle anderen Länder cooler außer Deutschland.
Kannst du mich sehen?
Von, ja, ich sehe dich. Moment.
Also du weißt ja eh, wo ich bin, ne? Aber guck mal, wenn ich dir das jetzt zeige, ne? Da ist doch wirklich, da weiß man ja, ist Holland in Not, ne?
Sieht aus wie das Heineken-Logo, aber es steht was anderes drauf, ne?
Ja, da steht Bier, aber es ist, oh, das ist ja witzig, warte, zeig ich dir nochmal. Guck mal, was da steht.
Biertje. Biertje?
Ja, das heißt, ob man was trinken möchte.
Ach, cool. Ich dachte, es ist die holländische Version von Birte, dieser wunderschöne Vorname. Aber nee.
Stimmt, das könnte auch sein, aber nein. Leute, ey, herzlich willkommen zu Mich fragt ja keiner, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Motorrad und überhaupt Podcast gibt. Was geht ab? Carini, ey, ich freue mich, dass wir sprechen, haben länger
ich
nicht gesprochen und
ja.
Achso, bevor wir richtig loslegen, ich habe nämlich ganz viel heute auf dem Programm und die Zeit läuft bereits. Wie geht's dir? Was geht ab?
Du, mir geht's gut. Ich zögere deshalb ein bisschen, weil ich bin sehr, sehr urlaubsreif und tatsächlich in 24 Stunden habe ich schon Urlaub.
Nice.
Und werde in 24 Stunden und einer Nacht losfahren für 2,5 Wochen mit dem Motorrad. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Herrlich. Das heißt, wir haben wieder eine Zwangspause, aber diesmal eine gute, denn du lädst den Akku mal wieder richtig voll. Das ist fein.
Genau, damit ich dann wieder viel podcasten kann und dir von meinen Abenteuern und Erlebnissen erzählen.
Sehr schön.
Ich werde in die Westalpen fahren und bin schon sehr gespannt.
Mit Gisela?
Mit Gisela.
Das wird aber offroady, du.
Oh yes. Wir haben letztens schon ein bisschen geübt, aber da werde ich dir gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen.
Seid ihr campen oder habt ihr irgendwie so ein Hotel oder so eine Ferienbude?
Nee, eigentlich mit dem Zelt. Also der Plan ist...
Wow. Seid ihr auf dem Gran Bosco?
Ja.
Nee.
Das ist der Plan, das erste Ziel. Bis dahin ist die Route geplant. Mehr weiß
Alles
ich
klar.
noch nicht.
Alles klar. Also die wer Route das nicht dahin, weiß... Liebe Leute, Gran Bosco ist, glaube ich, so der Campingplatz, wenn man da Offroad fahren will in Seealpen. Das ist die Anlaufstelle, da trefft ihr auch 5000 andere Offroader auf 2 oder 4 Rädern und super nice Location, sehr zu empfehlen.
Ich bin total gespannt, also wirklich jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, empfiehlt mir diesen Campingplatz und ich bin schon wirklich gespannt und ich bin auch gespannt, ob ich jemanden treffe. So aus der Hörerschaft oder aus der Bubble, man weiß es ja nicht. Oder jemanden, den man kennt. Mal gucken.
Ich glaube schon. Also um die Jahreszeit sind auch so viele da. Liebe Leute, ey, meldet euch auf jeden Fall. Und naja, was soll ich sagen, ne? Ich war ja schon mindestens 2-mal war ich schon da. Und
cool.
Ich kann euch sagen, das sind eher Männer unterwegs. Als Frau fällt man ein bisschen auf da, würde ich sagen, aus meiner okay. Erfahrung. Und wenn ihr dann noch so eine hübsche und sympathische Frau mit so einer Stimme seht, ne, dann einfach mal Hallo sagen. Ich glaube, da hast du nichts gegen, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Einfach mal Hallo sagen, ne? Mir ein Bier anbieten. Vielleicht habe ich auch eins
da. Das bricht natürlich alles Eis. Ich kann dir auf jeden Fall sehr empfehlen, dir keinen Kaffee zu kochen morgens, sondern dir so ein Cappuccino oder Kaffee dazu gönnen. Der okay. ist super nice. Das können sie ja, die Italiener, muss man ja sagen. Und die Pizza ist auch hervorragend.
Okay, das nehme ich gleich mal mit als Tipp.
Wirklich, wirklich.
Sehr gut. Ja. Die Route bis so dahin ist geplant. Mehr Plan habe ich tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Es sind aktuell 860 Kilometer.
Heftig, von dir immer noch so weit, wow.
Also sagen wir so, die ersten 100 Kilometer Autobahn sind nicht mit eingerechnet, das sind knapp 1000 Kilometer, aber ich habe natürlich auch ungefähr jede kurvige Straße irgendwie eingeplant, die halbwegs auf dem Weg okay. liegt. Also
zurecht.
Geht dann erstmal am Reschenpass übers Stilfserjoch und den Ofenpass und dann einmal quer durch die Schweiz und dann Col de l'Isère ist, glaube ich, der letzte.
Okay, verstehe. Ja, sei dir alles gegönnt. Ich erinnere mich an meine übelste, habe ich bestimmt schon mal erzählt, meine übelste Hinfahrt, die ich mal gemacht habe. Das war über Frankreich. Da habe ich einen richtig großen Bogen gemacht. Da war ich sogar in Paris im Stadtverkehr, weil ich mich gerne kasteie, ja, oder wie sagt man? Malteritiere.
Malteritieren,
ja. Da also wirklich Katastrophe. Ich war mit Koffern und Gepäck im Pariser Rush-Hour-Verkehr mitten in der Innenstadt. Weil ich mir dachte, wenn ich so nah an Paris vorbeifahre, ja, da feierst du doch mal rein, bleibst doch mal eine Nacht da, habe ich dann gemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mal davon abgesehen, dass es geregnet hat erst wie Sau, als ich da endlich angekommen war, ich habe dann so ein Hotel gehabt mit Tiefgarage, ne, weil du kannst ja dein vollbeladenes Motorrad nicht mitten in Paris abstellen, beziehungsweise du musst ja alles abnehmen für eine Nacht, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und war ich in der Tiefgarage und so. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Bus nochmal eine Stunde in die Innenstadt gefahren, um dann vor Notre Dame zu stehen. Damals stand es noch. Mhm. Und hab dann gedacht, ja cool, Howie, das hat sich ja sehr gelohnt. So, dann mal wieder zurück, ne? Tschüss. So
war der Glock da nicht zu Hause?
Nee, der war nicht zu Hause, ey. Ja, ey, ich weiß gar nicht, wie es um Notre Dame steht. Ich glaube, die bauen es ja gerade wieder auf. Ist ja abgebrannt, ne?
Ja, das stimmt. Das ist total halb traurig. Abgebrannt. Total.
Ja. Naja, so war's, ey. So war's. Ich war dann auch noch kurz bei Moulin Rouge, also nicht in der Show, sondern nur bei dieser Mühle da in Sacré-Cœur. Mhm. Ist das ein Sacré-Cœur? Nee, nicht Sacré-Cœur, wie heißt denn das Viertel? Montmartre, ne?
Oder?
Montmartre.
Ich glaube schon.
Ich bring's alles durcheinander. Auf jeden Fall war ich da und hab mir das nochmal reingegönnt, hab da was gegessen und naja, dann bin ich auch zurückgefahren. Eiffelturm muss da nicht auch noch sein. Und dann bin ich weitergefahren von da und ich war bestimmt über fast 3 Tage unterwegs auf jeden Fall und bin fast nur Autobahn gefahren.
Echt?
Das war recht sehr dumm auf jeden Fall, sehr dumm.
Gut, in Frankreich darf man auch, glaube ich, nur 130 oder 120 fahren, gell?
Schneller fahre ich ja eh nicht, kennst mich doch. Bin doch so eine lahme Maus auf der Autobahn.
Na.
Mit meinem Motorrad kannst du auch nicht schneller fahren.
Dafür bist du auch genauso schnell wie auf der Autobahn. Aber
das
lieb,
dass du sagst.
Wir waren immer noch nie so richtig auf zusammen Motorrad fahren, ne?
Das Schlimmste, ey. Da quatschen wir seit Jahren hier miteinander. Apropos, unser Podcast, ne? Wir müssen ein bisschen Community-Management machen heute mal.
Ja.
Das machen wir ja sehr selten, viel zu selten. Ich habe mir extra Notizen gemacht hierfür. Wir sehen uns übrigens heute nicht, vielleicht ist die Dynamik heute ein bisschen anders, weil meine Internetverbindung hier in Holland so schlecht ist. Ich bin so wirklich, ach, wie es mir geht, ja, stimmt.
Ja, genau. Erstmal das Wichtigste. Wie geht's dir?
Ah ja, das muss ich kurz erzählen, weil ich hatte ja Geburtstag vor einer Woche. Vielen Dank auch für deine Geburtstagsgrüße, Sweetie.
Ich nehme mich voll. Ich war viel zu spät dran. Es tut mir so
leid.
Nein,
alles cool. Ich bin da ja der Chefvergesser, ne? Also alles cool. Ich bin nie jemanden böse, wenn er das vergisst. Ja, es haben sich ganz viele gemeldet. Und ich arbeite die noch ab, die Nachrichten, weil ich nämlich ganz knapp, also an meinem Geburtstag selber, habe ich mein Handy extra praktisch nicht an mir gehabt. Ich war in Potsdam und wollte da mal wirklich ohne Handy so einen Tag. Mhm. Und weil ich wusste, das klingelt den ganzen Tag und so. Und da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf an dem Tag. Und ja. Dann bin ich aber krank geworden und zwar so von 0 auf 100 mit 40 Grad Fieber, so richtig fies. Mhm. Hat mich richtig ausgenockt und das hielt sich auch wirklich noch ganz schön lange. Bin dann noch so im Halbfieberwahn dann hier in Urlaub nach Holland gefahren und hatte das auch bis vorgestern noch ganz schön dolle. Aber inzwischen geht's mir deutlich, wirklich deutlich besser. Ich bin noch nicht bei 100, aber schon deutlich besser. Und ja, jetzt habe ich heute Und gestern auch schon ganz viele Nachrichten beantwortet endlich. Hab den und erzähl immer die gleiche Geschichte. Denn immer, mir ging es nicht so gut, es tut mir leid und so. Vielen, vielen Dank, es ist voll lieb, dass ihr an mich gedacht habt. Zumal ich ja nie an irgendwen denke, weil ich das ja immer vergesse.
Stimmt, obwohl mein gar nicht.
Ja, hab ich dir gratuliert, ja, ne?
Ja, auch ein bisschen zu spät. Oh. Aber das war nicht die Rache dafür. Nein, aber so. ich schätze dich so als Nein, ich schätze dich so als jemanden ein. Du denkst bestimmt total viel an alle Leute, aber nicht immer pünktlich dann, so. Wenn sie gerade Geburtstag haben.
Immer in den komischen Situationen. Deswegen schreibe ich auch manchmal Leuten nachts, weil ich dann nachts wach bin und dann fällt mir irgendwas ein und dann muss ich das sofort machen, weil ich es sonst wieder vergesse.
Ja.
Aber so ist es, ey. Die Leute, die mit mir länger schon zu tun haben, ich glaube, die haben alle hoffentlich inzwischen verstanden, dass ich ein ganz komisch kommunikativer Mensch bin. Ich rede zwar hier die ganze Zeit, aber gerade was so Face-to-Face beziehungsweise One-on-One Kommunikation angeht, da bin ich schnell überfordert. Da bin ich echt schnell überfordert. Ich habe ja jetzt diesen Podcast mit Valley on Tour, hast vielleicht schon mal reingehört.
Mhm.
Und da haben wir eine Folge lang darüber geredet, über Erreichbarkeit und sowas. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge. Und da habe ich ja zum Beispiel bekannt gegeben oder da musste ich preisgeben, dass ich nicht wusste, was WhatsApp-Status ist. Was ja irgendwie anscheinend, was habe ich inzwischen für Nachrichten bekommen? Ich habe gestern erst von dem lieben Michi eine beantwortet. Shoutouts an der Stelle, Michi aus Hamburg. Der hat mir gesagt, ich sehe das halt ganz anders, sagte er so, WhatsApp-Status ist was sehr Intimes, was ja nur Leute in Kontakten sehen, dies, das und so. Und darüber kommuniziert man eher, was man gerade macht mit seinen Lieben und so. Ey, das wusste ich alles überhaupt gar nicht. Und jetzt bin ich auch meinem Bruder nicht mehr böse, dass er, das habe ich da im Podcast nämlich erzählt, darüber bekannt gegeben hat, dass er verlobt ist und heiratet. Ne? Ich habe so ziemlich als Letzter mitbekommen, weil ich nicht in seinen scheiß WhatsApp-Status reingucke, Alter. Ich bin ja froh, wenn ich mal Instagram aufkriege, so recht pünktlich. Naja.
Aber man muss auch dazu sagen, den Geschwistern und der Familie sagt man das schon in der One-to-One-Nachricht.
Danke also, für deine Rückendeckung.
Ja, auf 100%. Ich stehe voll hinter dir.
Sehe ich auch so.
Also,
ey, wo waren wir nochmal gerade?
Genau, bei deinem Gesundheitsstatus.
Den
du wahrscheinlich auch nicht im WhatsApp-Status gepostet hast.
Nein, ey, also mir geht's wirklich wieder besser. Mir geht's wirklich besser. Ich bin auch so ein ganz bisschen angeschlagen, aber ich trinke schon wieder Bier, das ist ein gutes Zeichen, aber ich habe auch Urlaub, ne? Und was Schlimmeres als krank im Urlaub sein, also kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Ach, ich weiß was, Fanmanagement. Ich meine Hörerschaftsmanagement. Ich hasse ja das Wort Fan eigentlich. Und zwar, also erstmal eine Sache vorweg. Ey, liebe Grüße an den Dulli, der mir geschrieben hat. Ich habe ein Foto gepostet, ich weiß nicht mehr, was ich gepostet. Ach so, als ich in Potsdam war, da durfte ich die Husqvarna 701 nochmal richtig Probe fahren. Das war ziemlich nice. Vielen Dank an den Eigentümer dieses Motorrads. Und da habe ich, glaube ich, in die Unterschrift des Bildes, ich schreibe ja dann immer unten drunter so, ey, hört mal wieder den Bergcast oder, ach nee, genau, ich habe auf meine Review verwiesen, die im Tagebuch kommt, dieses Wochenende über die 701, allerdings nur bei Patreon. Und da habe ich geschrieben, Bergcast, der einzige Motorrad-Podcast Deutschlands, ne? Ey, Mann, Leute, also alle, die mehr als 2 Folgen gehört haben vom Bergcast, wissen, dass ich sowas niemals ernst meine, ne, dass es gerade, glaube ich, das ist, was, ich weiß auch nicht, was den Berghast am meisten ausmacht, dass wir uns hier nicht so ernst nehmen. Ne? Also wir sind niemand, der, alle hier im Team vom Berghast sind niemand, die irgendwie sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und dies, das und so. Und ey, wie kann mir das denn dir mal schreiben? Ich habe eine richtig ernsthafte Lage-Nachricht darauf bekommen, was ich mir, wie arrogant das wäre, das zu behaupten und so.
Wirklich?
Ey. Also, hätte ich geschrieben, der beste Podcast Deutschlands, ne, was ich übrigens auch schon mal geschrieben habe.
Podcast
dann könnte ich ja, dann könnte ich ja die Kritik noch verstehen, ja, obwohl es auch dämlich wäre. Aber, also, ich weiß auch nicht, was ist denn da los? Also, da hat sich einer sowas von die Clownsnase aufgesetzt an der Stelle. Ich sag den Namen jetzt auch nicht, das finde ich gemein und blöd, aber liebe Grüße, Alter, du Hoshi.
Ich glaube, du musst beim nächsten Mal einfach schreiben, der einzigste.
Der einzigste, genau. Da krieg ich da auch noch eine Mahnung. Und das nennt sich, ah nee, ich sag hier nicht nochmal, was ich beruflich mache. An den auf jeden Fall ganz liebe Grüße an der Stelle. Und dann, ach so, ganz liebe Grüße auch an die Hörerinnen, Namen, die ich auch gerade nicht präsent habe. Ich bin echt als schlechtes Namengedächtnis des Jahrtausends. Das habe ich ihr aber weitergeleitet, die gesagt hat, sie hört am allerliebsten und eigentlich den Bergcast nur wegen mich, fragt ja keiner.
Das
fand ich auch
so
sehr
toll.
Süß. Ja, liebe Grüße. Es muss doch aus dem Chat noch sein. Ich will die eigentlich jetzt mal namentlich grüßen. Warte mal, ich habe dir das doch einen Screenshot geschickt. oder?
Ja, ich muss mal gucken. Ich schau mal schnell, ob du mir den
oder habe ich das nicht gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe es paraphrasiert. So eine Kacke. Ich weiß nicht mehr, was war. Liebe Grüße, wir lieben dich.
Ja, sehr.
So, das einmal. Und dann habe ich mir auch notiert, eine Anfrage bekommen.
Okay.
Auch von einem sehr treuen Hörer, der sehr, sehr gerne dieses Format hier hört. Warum eigentlich, mich fragt ja keiner, als einzige Format oder Folgen nicht in dieser Bearcast-Folgenliste erscheint. Also sprich mit so einer Folgennummer. Ja, ey, uns gibt's jetzt schon so lange, das liegt daran, dass mich fragt ja keiner ursprünglich mal ein Patreon-Format war, also hinter der Paywall war. Wir dann aber entschieden haben, weil es uns A, so Spaß macht und B, weil es wirklich euch anscheinend auch viel Freude macht, dass wir es in einen normalen Feed reinschieben für alle. Und so kommt das einfach. Das war ursprünglich keine normale Bearcast-Folge. Das kann man, weiß ich auch nicht. Also,
ja, das stimmt. Das hat auch eigentlich nur so mit einer Folge mal angefangen und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, was draus wird und irgendwie sind wir jetzt schon bei Folge 36 oder so.
Ja, genau. Und ich habe jetzt überlegt, Carini, ich kröne jetzt unser Format so, dass ich sage, ey, das ist jetzt eine ganz offizielle Folge.
Juhu.
Aber, ne, also herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Aber, aber ich werde jetzt den Teufel tun und die ganzen anderen so einpflegen, das ist viel zu anstrengend.
Nein, das ist.
Da wird sich ja alles verschieben, so, das geht nicht. Das können wir nicht machen.
Da würden die Leute ja völlig durcheinander kommen.
Ja, das geht. Nein, aber diese Folge ist jetzt eine offizielle Bearcast-Folge. Herzlich willkommen im Bearcast. Liebes, mich fragt ja keiner Team. Danke,
yay,
Howie. Woo! Auch von mir danke, an dich, Howie. Dankeschön. Genau, so.
Herzlich willkommen, Howie.
Das,
der Meister der Formate.
Das ist so, ey. Das war unsere kleine Postecke.
Oh, cool.
Mehr machen wir jetzt mal nicht.
Ich bin voll gefreut.
Ja,
ich freue mich auch sehr. Fanpost, das finde ich super.
Mhm.
Weil ich bin nämlich auch sehr schlecht im Briefe beantworten und überhaupt im Nachrichten beantworten.
Ja, ich wollte das schon an dich outsourcen, aber du bist genauso wie ich, deswegen bringt das nichts.
Außerdem schreiben die Leute lieber mit dir.
Das glaube ich nicht. Die hoffen immer auf Sprachnachrichten von dir, Carina. So, was habe ich denn noch? Ich habe ganz viel heute.
Okay.
Das kommt später. Lass uns nochmal kurz über deinen Trip reden, okay? Das interessiert mich nämlich sehr. Wie gesagt, ich liebe diese ganze Ecke da. Du hast aber, du fährst relativ naiv da runter und sagst dir, wir fahren erstmal da zum Place to Be und dann gucken wir mal, was sich anbietet oder wie wollt ihr es machen?
Genau, also es gibt 2,5 Wochen Zeit für den ganzen Spaß. Ich muss am 20. August irgendwann wieder zu Hause sein, weil am 21. August muss ich wieder arbeiten und sonst weiß ich aktuell noch nicht, wie die nächsten 2,5 Wochen verlaufen werden. Das heißt, wie gesagt, gut, die ersten 800-900 Kilometer, also bis zum Gran Bosco Campingplatz, die sind jetzt erstmal als Route geplant.
Logisch.
Vorbehaltlich natürlich jeglicher Stichstraßen und lustige Abstecher, wo wir so Bock drauf haben, irgendwo spontan mal abzubiegen oder so. Mal schauen. Und ansonsten, ich würde super gerne auf die ligurische Grenzkampfstraße fahren.
Ja, das musst du machen. Aber das ist von da ein ganz schönes Stück, ne? Also das ist eine Tagestour, würde ich fast
mindestens
sagen.
Mindestens.
Ja. Aber du kannst ganz wunderbar das verbinden, auch mit weiteren Strecken. Ey, du kannst mir auch jederzeit schreiben, so wie du sowieso, Carini, aber falls du irgendwie sagst, ey, hast du noch eine Idee, wie wir das schön verbinden können, gerne melde dich, weil ich diese eine Tour mal gemacht habe über den Papillon. Das ist auch eine ganz wunderbare Offroad-Strecke übrigens.
Genau, der steht auf jeden Fall auch schon auf meiner Wishlist.
Wunderbar.
Und Col de Sommelier und Col de la Bonnette und ich bin jetzt gerade ein bisschen...
Jaffreau,
genau.
Ja, ist doch eigentlich auch Pflichtprogramm.
Bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil meine ganzen Google-Fähnchen nicht mehr da sind, wo sie sein sollen.
Pfui.
Ich habe nämlich meinen kompletten Google-Account... Ah, hier kommen langsam die Fähnchen. Hat ein bisschen gedauert. Genau, ich habe um diesen Gran Bosco rum sind schon super viele Fähnchen. Fähnchen sind bei mir die Places, wo ich noch nicht war, wo ich aber unbedingt hin möchte. Ich habe mich heute mit einer Arbeitskollegin auch über den Col du Chaberton oder so unterhalten, der quasi eigentlich nur noch für Hard-Enduros und Mountainbiker befahrbar sein soll. Ich weiß, da werde ich wahrscheinlich nicht hinfahren, aber genau. Der Col du Soir ist da auch in der Nähe. Den habe ich auf dem Plan. Dann, Papillon ist ein bisschen südlicher. Col de la Madeleine ist da dann nochmal direkt in der Ecke. Dann Col de la Bonnette und Col de la Lombard. Okay, mein Französisch wird langsam immer noch schlechter. Und einfach so an diesem Grenzkamm quasi entlang.
Hört sich für mich alles fantastisch an, ehrlich gesagt. Ja.
Also ich bin echt gespannt.
wir sind mal diese Tour gefahren, da Papillon und so, und dann gibt es doch diesen einen Passmann, der ist bei der Tour de France auch ganz, ganz oft dabei. Da ist oben dieses Bunkermuseum, wo man rein kann, ne? Nee, ist kein Museum, eben nicht, sondern man kann da einfach so halb illegal rein in diese Bunker. Irre ist es. Mhm. Ich keine Ahnung, ob das noch offen ist. Da kann man sich richtig fies drin verlaufen. Alles unterirdisch, katakombenmäßig. Mega krass. Und dann kannst du nach Tours, da ist auch ein toller Campingplatz und eine irre sehenswerte Stadt. Und von da sind es, keine Ahnung, 15 Minuten bis zur ligurischen Grenzkampfstraße. Also ein wunderbarer Ausgangsplatz, um die zu machen von da.
Cool.
Ey, und ich finde, also ich bin jetzt schon neidisch. Ich glaube, das wird überragend. Ich würde dir fast empfehlen, als erste Tour, ne, so zum Reinkommen, die Asietta zu fahren. Die sogenannte Schotterautobahn. Weil die ist halt super entspannt und macht einfach nur Bock.
Weißt du, wo die genau ist? Wenn ich Asietta bei Google eingebe, dann finde ich nichts.
Ich weiß, wo die genau ist. Ich schicke dir die Koordinaten einfach,
okay, cool.
wenn wir hier durch sind. Die ist halt wirklich, also es ist wirklich eine sehr breite Schotterstraße. Da fahren auch ganz viele mit ihren 4x4 und so lang. Aber ich finde, gerade wenn du so die Hinfahrt hast mit deiner Autobahn und den Pässen und so, um einfach ins Gelände, so in den Modus zu kommen, ideal und super geil, weil du fährst Offroad, aber es ist überhaupt nicht anspruchsvoll, dafür super entspannt und das darf man auch nicht vergessen, wunderschön. Also irre Ausblicke, es lohnt sich immer mal wieder anzuhalten und so. Ganz, ganz großes Ding. Wird gerne so ein bisschen weggelacht, das Ding, aber hat absolut seine Daseinsberechtigung, 100%.
Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden, weil der Colle delle Finestre, den ich auch gerne fahren möchte, der ist, glaube ich, direkt an der Asietta.
Ja, ja.
Ich glaube,
ich sehe es auch gerade hier. Ich sehe es auch gerade hier bei Google Maps. Da ist sie doch.
Asietta, ja, und da ist doch der Gran Bosco auch direkt in der Nähe.
Ja,
das kommt man ja quasi da direkt an.
Da kannst du wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber unter einer halben Stunde kannst du auf jeden Fall hinfahren. Ah, definitiv.
Sehr.
Ja. Und in der Nähe vom Gran Bosco ist auch ein großer Supermarkt. Da kann man dann mal für den Abend nochmal einkaufen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, die Pizza ist mega. Und hier kommt ein kleiner Geheimtipp, liebe Leute. Wenn ihr mehr als zwei seid, ne, also ein bisschen größere Gruppe, sagen wir mal so 4+X oder so. Also man tut sich einfach noch mit Leuten zusammen, die man eh kennenlernt da. Mhm. Und ihr sprecht den Wirt an und sagt, kannst du mal was anderes, weil da gibt's eigentlich nur Pizza, ne? Kannst du mal was anderes für uns machen? Dann sagt der, kein Problem, habe ich Bock drauf. Wirklich. Und dann macht der für euch so ein richtig geiles italienisches Gericht. Dann zum Beispiel einfach nur Spaghetti, wie heißt das? Aioio-Dingsbums.
Aioio.
Ne? So, genau. Aioio. Das kann man auch nur betrunken richtig aussprechen, glaube ich.
Ja.
Ey, von einem echten italienischen Koch, mega, mega. Oh,
sehr
wirklich.
Gut.
Dazu ein kalt gezapftes Bier. Es ist wirklich Survival hoch 20, wenn man auf diesem Campingplatz ist. Kaltes Bier, Pizza, Cappuccino morgens aus der
Siebmaschine. Das ist Abenteuer, nachdem ich gesucht habe.
So, genau.
Oh, geil.
Col de Asietta, ja genau. Nee, du hast recht, genau, da ist die, genau. Okay, cool.
Wundervoll.
Was gibt's sonst Neues, Carini?
Du, sonst eigentlich gar nicht viel. Die letzten Wochen und ja,
Arbeit
habe ich echt, ja, eigentlich nur gearbeitet. Und
ja,
natürlich war ich auch an den Wochenenden immer schön unterwegs, klar.
Ja.
Weil da arbeitet man ja nicht so.
Ja.
Ich war noch mit Gisela in Hechlingen. Da habe ich dir, glaube ich, ein Bild geschickt, ne?
Ja.
Weil wir mussten ja ein bisschen üben für den Urlaub jetzt. Und ich war ja auch, wie gesagt, ich bin völlig naiv, wenn es um sowas oder bewusst unvorbereitet an solche Geschichten. Ich meine, wir befinden uns ja in der italienisch-französischen Zivilisation, das passt alles. Aber ich habe auch tatsächlich davor noch nie mit der Gisela im Gelände rumgespielt. Also ich
Stimmt, du hattest immer Leihmotorräder, ne, sonst?
Genau, ja. Es war immer eine 1250 GS bei den Trainings. Und ich habe zwar vor ein paar Monaten Stollenreifen drauf machen lassen, aber durch meine Verletzungen konnte ich ja eine Zeit lang nicht fahren.
Ja, stimmt.
Und in der Zwischenzeit war ich dann auch so mit Wiederaufbau des ganzen Bewegungsapparats beschäftigt, dass ich da auch nicht so wirklich zum Trainieren gekommen bin.
Wie lief es denn eigentlich, dein Training mit Gisela? Wie kamst du zurecht?
Super. Ich muss echt sagen, die fährt sich so toll. Das ist so ein wunderbares Geländemotorrad. Ich bin echt maßlos begeistert.
Fein,
super
geil. Das ist ja auch so ein Ding, was uns beiden, da haben wir in einer anderen Folge drüber gesprochen, was uns sehr verbindet, dass wir so eine Liebe aufbauen können zu unseren Fahrzeugen. Ne? Du bist auch schlecht im Verkaufen, muss man sagen. Ne? Ganz
furchtbar.
Schlecht.
Ganz furchtbar.
Ja, ja. Ja. Also gut im Kaufen, schlecht im Verkaufen, alles klar.
Ja.
Wir wären beide auch richtige Loser an der Börse, glaube ich.
Wobei ich weiß nicht, ob man zu Aktien
immer nur
so eine
kaufen,
große
immer
Liebe
nur kaufen
aufbauen kann, aber ja.
Was? Diese Aktie, ich liebe sie einfach so doll. Dieser ETF, er ist mir so ins Herz gewachsen.
Nee, okay, verstehe.
Ja, ey, die F800 wird ja gehasst und geliebt, ne? Also im Grunde genommen ist sie ja, sie war ja auch jahrelang für mich die einzige wirkliche Mittelklasse-Weltreisemaschine, wenn man aktuelleres Motorrad haben wollte. Mhm. Da gibt's ja inzwischen viele Konkurrenzprodukte auch. Aber auf der anderen Seite finde ich sie gegenüber der 12er, das ist ja das, was viele nicht glauben wollen immer, finde ich sie schwerer zu fahren. Sie ist kopflastiger, sie ist zickiger, sie hängt ja ganz schön am Gas, die Maus, muss man sagen. Die ist manchmal ganz schön endurig, so, also ja, ganz schön, ne?
Ja.
Aber es freut mich sehr, wenn du damit so gut zurechtkommst, echt richtig cool.
Also das, ich musste tatsächlich auch, bin zwei, dreimal umgefallen, weil ich halt so versucht habe, sie zu fahren wie eine 1250, was natürlich nicht funktioniert.
Genau.
Also genau, das ist halt so, wenn sie gerade im Lastwechsel ist zwischen Leerlauf und dann ans Gas, ist sie schon ziemlich aggressiv. Also im Vergleich zur 1250 natürlich. Ich habe jetzt auch wenig Erfahrung mit älteren Motorrädern oder mit anderen Motorrädern, muss man sagen, im Gelände. Aber da ist schon ein bisschen schwierig. Und wir sind dann auch so Single Trails durch den Wald gefahren, also so auf waldigem Boden über Wurzeln, und es war dann so ein bisschen bergauf in der Linkskurve und ich war einfach zu langsam und dann ist sie halt ausgegangen und ich bin umgefallen. Aber ich habe dann relativ schnell ganz gut gelernt, immer so ein bisschen am Kupplungsschleifpunkt zu fahren, gerade auch wenn es so Böschungen hochgeht. Klingt zwar ein bisschen weird, aber mit der Kupplung kann man da einfach so dieses Aggressive am Gas ganz gut einstellen und einfach runterregulieren. Und wenn man da immer so ganz leicht am Kupplungsschleifpunkt mitspielt quasi und dann das Gas gut dosieren kann, dann funktioniert das einwandfrei. Also ich hatte danach überhaupt keine Probleme mehr und das 21 Zoll Vorderrad ist halt natürlich auch eine Wucht im Gelände.
Das merkt man schon, ne?
Ja, total. Finde ich.
Also gerade wenn du Strecken fährst mit dollen Schlaglöchern, also ich finde, es zieht dich halt mehr so auf der Linie, es zieht dich mehr nach vorne. Ich persönlich, aber da habe ich auch schon mit Leuten drüber diskutiert, ob das jetzt Vor- und Nachteile sind. Ich persönlich finde, du kannst mit dem 21er deutlich besser Spurrillen fahren. Aber das habe ich, wie gesagt, andere, auch Trainer haben zu mir gesagt, nö, das sehe ich also ganz anders. Das ist einfach so mein Eindruck. Ich lieb's auch total. Ich habe bei mir auch den Umbau gemacht auf 21 Zoll, auch aus diesen Gründen. Du verlierst natürlich auf der Straße viel Agilität. Das ist schon sehr. Also ich bin ja direkt hintereinander gefahren nach dem Umbau. Das merkt man schon dolle. Also gerade wenn du so wedelst damit in den Kurven, ne, das merkst du schon. Ja. Finde ich.
Ja, das stimmt schon. Das ist halt auch immer der Trade-off, wofür es dann ausgelegt ist. Und ich muss auch sagen, wobei ich das Motorrad an sich ziemlich rund und gut abgestimmt finde. Also ich finde jetzt auch nicht unagil auf der Straße. Klar, es ist kein 17 Zoll Supermotorradsatz. Aber ich finde, die fährt sich einfach super schön auf der Straße. Und war jetzt für mich auch das erste Mal mit einem 21 Zoll Vorderrad im Gelände und das hat echt gut funktioniert. Also ich war auch erstaunt, was wir da alles gefahren sind. Ich habe mich ja in der Advanced-Gruppe angemeldet, nicht mehr in der Anfängergruppe. Und dann ging es da gleich irgendwie die Hänge hoch und Gröll und grober Schotter und sowas und an irgendwelchen Single-Trails und bergab. Und wie gesagt, es war auch das erste Mal dieses Jahr, dass ich wieder Gelände gefahren bin. Das letzte Mal war tatsächlich letztes Jahr im August. Mm-hmm. Und ich war sehr, sehr erstaunt und überrascht, wie gut das alles funktioniert hat und wie wohl ich mich einfach gefühlt habe mit der Gisela. Das ist echt, ich bin, wie gesagt, ich bin hin und weg und freue mich jetzt einfach total im Urlaub, das alles nochmal auszuprobieren und umzusetzen.
Ja. Witzig auch übrigens, wenn mich Leute fragen, ob sie ihr Motorrad verkaufen sollen, weil, keine Ahnung, ich habe ein gutes Angebot bekommen oder ich will mir irgendwie was anderes holen. Ich sag ja immer so, nein, behalt die.
Tu es nicht.
Die ist doch gut. Tu es nicht.
Ja.
Du wirst dich ärgern. Ja, sag ich immer, ne? Ich habe auch großen Respekt vor Leuten, die wirklich ständig ihr Motorrad wechseln, weil ich es halt gar nicht könnte, das ist überhaupt nicht mein Ding so, da könnte ich mir eher was dazu kaufen, was natürlich dann schnell aufs Konto geht, aber ich sag dir das immer am Anfang, ich bin der Falsche, der dir jetzt einredet, du musst dir ein neues Motorrad kaufen, behalte die, das ist doch eine schöne Maus, sag ich dann meistens.
Ja, schon. Also ich wüsste jetzt auch einfach keinen Grund, sie herzugeben. Also der einzige Grund wäre, dass ich ein anderes Motorrad auch noch haben will, aber das heißt ja nicht, dass ich sie hergeben möchte, sondern einfach nochmal eins will. Das ist dann wieder die andere Diskussion mit meinem Konto. Aber
apropos Motorräder und so, wir müssen mal ein bisschen über ein paar Motorräder reden.
Okay.
Was fällt dir als erstes ein, wenn ich sage Guzzi GS?
An was denkst du da?
An die V85 TT.
Hätte ich auch gesagt, ne? Aber es gab ja eigentlich immer eine andere Guzzi GS über viele Jahre, die aber so ein bisschen, die habe ich mal in den Underdogs angesprochen, nämlich die Stelvio. Kennst du die?
Stimmt, ja.
Die gibt's, ne? Die gibt's. Ja. Und jetzt kommt's, es kommt eine neue Stelvio. Ich habe die L-König-Bilder im Internet gesehen und ich muss sagen, gefällt mir ganz gut, was ich da gesehen habe. Also Guzzi bringt anscheinend was raus, was so ein bisschen in dieser ganzen Nische, in der großen Reise-Enduro-Nische plündern soll. Und ich mag ja eh diesen schräg eingebauten V. Das ist eh ein feines Motorkonzept. Und ja, macht einen richtig guten Eindruck. Viel kann man da noch nicht zu sagen. Ja, es gibt da schon viele R-König-Bilder zu. Die sind natürlich noch sehr versteckt und dies, das und so. Aber ich find's erstmal cool, dass sie überhaupt noch mal so ein Ding rausbringen und dass sie anscheinend so ein richtig eigenes Ding damit machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, das sieht cool aus. Allein so das, ja? Das Licht, wenn man sieht, ist so einfach der Guzzi-Adler stilisiert, was mir total gut gefällt.
Genau, habe ich auch gedacht. Und die Krümmerführung und so, ey. Trauma. Das machen die Italiener immer alles schön, muss man sagen.
Ja, in Mandello haben die ja auch natürlich die besten Connections. Da ist ja direkt nebenan die Firma La Franconi, der Haus- und Hofhersteller von Abgasanlagen für Guzzi.
Aha. Siehst du, das wusste ich nicht.
Die sind, ich glaube, direkt nebenan. Das ist ganz lustig, nice, so mitten im Ortskern. Ja. Mandello de Lario ist eh ein total schöner kleiner Ort. Da musst du auch mal vorbeifahren.
Ja. Super. Ja. Nee, das können sie ja. Design können sie ja. Ey. Das sage ich ja jedes Mal immer, dass die Italiener das wirklich sehr gut beherrschen. Jemand aus meinem sehr engen Bekanntenkreis, der sich gerade eine Desmo, nicht eine Desmo, sondern den Desmo Motor in einer Scrambler gekauft hat, der zu mir sagte, du, die vibriert mir zu stark. Ich muss die vielleicht wieder verkaufen. Hab ich schon erzählt, ne?
Nein, aber ich würde mich hier gerne in die Schlange stellen, der Interessenten an Käufern, bitte.
Und dann sagte ich nur, und dann meinte er so, meinst du, ich soll beim Händler nochmal anrufen und fragen, ob das normal ist? Ich so, ey, der wird dich voll auslachen, Mann. Eine, ja. Eine Ducati, die nicht doll vibriert, die ist aus.
Ja.
So, das war mein Kommentar dazu, ey. Naja.
Die ist wunderschön. Also wirklich, ich würde sie liebend gerne zumindest mal in Erwägung ziehen, bitte.
Ich sag's ihm auf jeden Fall, ist ein schönes Ding. Hat nämlich auch eine fantastische Krümmerführung, wollte ich dazu nur mal sagen. Ja,
stimmt,
richtig. Außerdem bin ich gefahren, auch dazu mehr im Tagebuch, aber ich wollte es hier auch gerne mit dir kurz ansprechen, die Pan Am von Harley bin ich mal bis gefahren.
Stimmt, da hast du mir letztens auch nochmal geantwortet, dass dein Reisemobil fürs Wochenende die Pan Am war. Erzähl mir mehr, bitte.
Ja, die gibt es ja da, wo ich im Enduropark arbeite, sogar zum Ausleihen fürs Gelände. Sehr spannend. Und ich mache ja hier keinen Hehl daraus, dass ich die optisch jetzt nicht so überzeugend finde. Ne? Das trifft einfach nicht so meinen Geschmack. Ich finde aber, und das habe ich ja sogar bei den ersten Prototypenfotos schon gesagt, ich finde das erstmal cool, dass Hardy da sein Ding macht oder ihr Ding macht. Das finde ich wirklich cool. Das Ding ist kein Klon der Marktführer, sondern es ist was ganz, ganz Eigenes und es hat ganz viele Designfragmente der ursprünglichen Harley-Ästhetik. Ne? Also zum Beispiel der Tank, der ist auch so tropfenförmig tatsächlich, wie von so einem Chopper. Das finde ich irgendwie cool, dass sie es gemacht haben. Der Motor, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Ich kenne Leute, die haben sich das tätowieren lassen, riesig auf dem Körper. So ein Harley V2. Mega. Also das Ding, also ist vielleicht der Motor. Vielleicht ist es der Motor. All das sind Sachen, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ey, die Frontmaske, ne? Die Linienführung. Es sieht halt schon sehr schopperig aus, finde ich, aber höher gelegt und so. Ich weiß nicht, also ich werde mit dem Design einfach nicht warm, aber ich bin sie jetzt mal gefahren, so richtig gefahren. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, eben in der nächsten Tagebuchfolge so richtig geil Gossip zu machen und mal ein bisschen zu erzählen, wie kacke die ist, ne? Jetzt muss ich mich aber leider komplett revidieren, weil ey, das ist ein geiles Motorrad. Es fährt sich wirklich geil. Und das Ding haben die aus dem Stand rausgebracht, muss man mal klar sagen, ne? Und die fährt sich sogar im Gelände recht gut. Also,
cool.
Tiefer Schwerpunkt, ja. Dann total laufkultiviert, so der Motor. Habe ich mir ich weiß, ich bin ja auch früher mal Buell gefahren und so, ne? Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, dass die viel mehr diesen Hub, dass du den viel mehr spürst, diesen großen Hub da drin in dem V2. Aber überhaupt nicht. Das Ding ist wirklich so modern und so gut abgestimmt. Super nice. Hat einen tollen Motorklang. Hat einen tollen Sound insgesamt. Hat ein geiles Handling. Du stehst, wenn du auf dem Motorrad stehst, sehr über dem Motorrad. Das Motorrad bewegt sich krass unter dir. Sowas mag ich auch sehr gerne. Also sehr endurig eigentlich, ne? Ich dachte, man zieht das Heck so krass hinter sich her, weil sie von der Linienführung, weil sie so, also von der Ergonomie hinten nochmal so einen dick, so einen langen Arsch hat irgendwie.
Ja.
Es fühlt sich gar nicht so an. Es ist wie dieser GS-Effekt, ne? Du denkst, was ein Monster, fährst damit und denkst, wo ist dieses Motorrad hin? Ich merk's nicht mehr. Cool. Ey, wirklich. Also ich würde gerne ein bisschen lästern, kann's aber nicht. Ist ein gutes Motorrad, wirklich. Und das zum ersten Mal rausgebracht. Das Ding ist jetzt im zweiten Jahr, das Motorrad, ne? Darf man nicht vergessen. Echt krass. Ja.
Ich bin nach wie vor immer mehr neugierig auf dieses Ding, weil ich bin sie echt noch nie gefahren.
Ja, solltest du echt mal.
Ja, habe ich auch richtig Bock drauf, weil das ist halt, man sieht sie auch, finde ich, ab und zu mal auf den Straßen. Also ich habe letztens auch wieder zwei Stück gesehen, unabhängig voneinander.
Ja.
Und es ist schon auch eine Erscheinung und das mag ich an dem Motorrad, dass man sie halt sofort erkennt. Du weißt sofort, mit wem du es zu tun hast quasi.
Genau, genau. Und das finde ich cool. Das mag ich auch an KTM, ne? Ich bin ja auch bekennender Lampenhasser von KTM. Das ist ja auch nicht so meins. Aber auch da muss man sagen, klares Markenzeichen, ne? So wie die GS mit ihren zwei verschiedenen großen Scheinwerfern so, haben die so ihr Ding gefunden. Wobei ja KTM, wenn ich das richtig interpretiere, von den neuen Bildern da wieder ein bisschen von weggeht. Aber nichtsdestotrotz, ey, ich finde das cool, wenn die ihr eigenes Ding ist. Das fand ich bei Husqvarna immer schon cool. Auch als die noch bei BMW waren. So mit der, wie heißt die nochmal, die Nuda, so, ganz eigenes Design gehabt, immer schon, aber irgendwie geil, ne? Und gerade wenn die Leute sagen, lieb ich oder hasse ich, ist doch cool, echt, finde ich richtig cool.
Ja, es ist halt auch dann emotionsgeladen, weil da, man diskutiert drüber, man hat eine Meinung und ich finde, das ist auch ein positiver Aspekt und ein positives Prädikat.
Voll, voll.
Echt cool. Oh nee, da
ja,
hab ich
und
auch mal Bock. Ich bin auch mal gespannt, was mir uns unterwegs für Motorräder begegnen. Das ist auch so ein Ding. Das wäre mal eine Frage. Ist dir auf deinen Reisen bisher Offroad schon mal ein Motorrad begegnet oder mehrere, wo du dir dachtest, echt, mit dem Ding fährst du hier?
Ja, ja, schon öfter. Und manchmal auch, wo ich denke, so fährst du damit. Also, ein Beispiel. Passt ganz gut. Ich war in Seealpen unterwegs, ne? Und hab mir einen Arsch abgefreut, dass ich, wenn du beim Jafot, wenn du da die Rückseite, also, nein, ich weiß gar nicht, ob es die Rückseite ist, ich bin jeweils da runtergefahren, wo diese Skipiste ist, ja? Die super steil ist und wo ich echt damals, ich glaube, heute wäre ich ein bisschen cooler da unterwegs, aber damals war ich super angespannt und war froh, dass ich da heil runtergekommen bin, bin recht langsam da runtergefahren, hab das Ding um jede Kurve rumgezirkelt und so und hab mir des Lebens gefreut, so, dass ich das gemeistert habe mit diesem großen 1200er Bock. Da überholt mich eine nicht Triumph Scrambler, sondern eine Bonneville, ja? Eine Bonneville, die gab es ja auch als Scrambler-Version, aber im Prinzip einfach nur ein Straßenmotorrad mit Sozia hinten drauf.
Was?
Ey, ich dachte, ich guck nicht richtig. Und da habe ich wirklich gedacht, damit bist du gerade diese Strecke gefahren, die ich komplett auch gefahren bin. Das kann ich nicht glauben. Mit Sozia hinten drauf bist du wahnsinnig, ne? Aber er war voll entspannt. Er war auch auf Gran Bosco nachher. Ich habe mit dem noch geschnackt, so. Also er kam, glaube ich, aus der Schweiz. Mhm. Und der ist einfach, ich glaube, die krassesten Leute, das sind immer so die, die sich einfach nichts dabei denken, die einfach nur so sagen, so, hä, wieso? Ich fahre immer mit dem Motorrad, wieso nicht?
Wobei, die Schweizer, muss man echt sagen, die sind auch jetzt mal grundsätzlich eher super schmerzbefreit, was irgendwie alpines Gelände betrifft. Das ist ja so, wenn du in Deutschland irgendwo einen Wanderweg oder einen Klettersteig suchst und das ist so Level B, C, wo man hier mit Helm und Sicherungszeug und allem hochgeht.
Steigeisen.
Genau, dann ist es quasi ein hochalpiner Wanderweg Klasse A in der Schweiz.
Da gehen die mit Flipflops raus.
Ja, genau, richtig. Also das ist völlig geisteskrank.
positiven
und verehrenden Ton gemeint, liebe Schweizer.
Ja, also das ist mir auf jeden Fall schon passiert. Aber ich habe es auch schon erlebt, da waren wir auf dem Trans-Euro Trail unterwegs im Baltikum irgendwo, weiß nicht mehr genau wo. Und da ist einer mit dem Roller durchgeballert, ne? Da habe ich auch gedacht, Digga, das war doch nicht mal ein Crossroller oder so, ne? Und ich unterhalte mich mit Pets oder so, unterhalte ich mich die ganze Zeit darüber, wie die beste Fahrtechnik ist hier und so. Mhm. Und er ballert einfach so mit Jethelm durch, ne? Ich so, fuck, ist es einfach dein Arbeitsweg oder was? Das gibt's doch gar nicht.
Oh
Gott. Naja, aber weißt du was? Größe ist, wenn man das hier erzählen kann öffentlich. Das ist wahre Größe. Weil ich habe mich da echt wie ein Depp gefühlt in dem Moment, weil ich dachte, Mann, ich bin hier mit der ultra härtesten Enduro-Ausrüstung, ne? Und rede und quatsche die ganze Zeit darüber, wie man hier technisch das meistert und er mit seinem Roller. Naja, ist dir das auch schon mal passiert?
Öfter. Also ich glaube, das war das erste Mal, als ich auf der Rennstrecke war, jetzt nicht Offroad-Gelände, weil da werde ich jetzt dann erst...
Keine, pass auf, du musst jetzt 30 Sekunden reden, ich hole mir gerade ein neues Getränk, ich höre dich aber. Okay.
Genau, weil Offroad werde ich jetzt die nächsten 2,5 Wochen meine ersten Erfahrungen sammeln und dir danach berichten. Aber als ich das erste Mal auf der Rennstrecke war, hat mich tatsächlich, also ich mit meiner S1000R das erste Mal auf der Rennstrecke, Lederkombi ganz neu, also völlig unerfahren, völlig keine Ahnung von gar nichts, bin da so um die Kurve rumgezuckelt, habe mich schon echt schräg und echt schnell gefühlt und dann überholt mich außen auf dem Knie jemand auf einer F800 GS. Das war nicht der Grund, warum ich mir die dann auch gekauft habe, aber es war schon ein bisschen desillusionierend in dem Moment, wo ich mir echt dachte, boah, mit einer scheiß Enduro knallt er an mir vorbei, Knie am Boden, Vollgas, die Warnweste hinter sich hergezogen, also war einer der Instruktoren dann, aber es ist schon, da kriegt man vor Augen geführt, dass man einfach gerne noch ein bisschen üben darf.
Es war ja im Prinzip genau andersrum, ne? So, ja. Dass du, ey, aber das wird mich auch formen. Ich glaube, ich habe es auch mal erlebt, da war ich so eine Alpentour gemacht, das war schon sehr lange her, dass mich jemand auch mit so krassen Stollenreifen mal in der Kurve überholt hat. Das hat richtig an meinem Ego gekratzt und da habe ich gedacht, Mann, Howie, vielleicht bist du doch nicht der beste Motorradfahrer der Welt, möglicherweise nicht.
Möglicherweise der Zweitbeste. Ja. Aber da fällt mir jetzt gerade eine Frage ein, über die ich auch in den letzten Wochen echt viel nachgedacht habe.
Erzähl.
Und zwar habe ich manchmal so den Eindruck, dass Motorradfahren eine Tätigkeit ist, wo man sich selber nicht zugesteht und auch den anderen nicht zugesteht, üben zu müssen, um gut zu sein. Weil bei allem anderen ist es ja so, dass man trainieren muss. Beim Sport ist es ganz offensichtlich, wer viel laufen geht, hat eine bessere Kondition als jemand, der weniger viel laufen geht. Aber sobald jemand ein Motorrad besitzt und ein Motorrad fährt in dem Sinne, wird automatisch erwartet, dass er alles perfekt kann, alles gut kann. Und da wird einem auch gar nicht so richtig zugestanden, irgendwie noch am Anfang der Lernkurve zu stehen. Kannst du das irgendwie nachfühlen?
Ich kann es nicht so richtig nachfühlen, aber ich sehe es genau so. Ich nehme es genau so wahr und ich überlege gerade, woran das liegen könnte. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Grund, weißt du, ich habe ja schon mal erzählt, ich war mal jahrelang sehr dolle in dieser Surf-Bubble. Ich habe es ja schon mal erzählt, ne? Mhm. Ich habe mal Wellenreiten sehr intensiv gemacht. Und da ist es so, dass du wirklich nur aufs Brett draufkommst und wirklich eine Welle stehen kannst, wenn du das schon recht gut kannst. Also man auf dieser Stufe, dass man auf dem Brett liegt und ganz viel paddelt und dann von der Welle mal angeschoben wird und so und mal wirklich mit der Welle so, nach vorne gedrückt wird. Das geht relativ schnell, das kriegt man hin, aber dieser Step dazwischen ist sehr, sehr krass, bis das mal klappt, ne? Mhm. Und das hast du beim Motorradfahren nicht. Also beim Surfen, weißt du, da muss Technik stimmen, du musst die Power haben, die Kraft haben, du musst die Kondition haben, aber du musst vor allem Timing-Gefühl haben, du musst die Umwelt lesen können. All das musst du eigentlich beim Motorradfahren auch, ne? Du musst technisch was drauf haben, du musst dein Motorrad beherrschen, so. Du musst aber auch, naja, schon zumindest eine gewisse Fitness an den Tag bringen, je nachdem, was du machst auf dem Motorrad. Vor allem musst du aber die Umwelt lesen können, ne? Und sowas. Und ich glaube, das sind alles so fließende Übergänge, dass du nicht diesen krassen Step hast, der sagt, okay, jetzt kannst du das recht gut, sondern es ist mehr so wie Kitesurfen. Du hast einen Drachen, ja, an dem du dich festhältst und dann fährst du los, ob du das kannst oder nicht. Und so ist ein Motorrad auch. Weißt du, jeder, der einen Motorradführerschein macht und den zu machen, naja, das ist jetzt nicht das Allerschwerste auf der Welt, finde ich. Ja. Und dann kannst du dann ja in die Alpen fahren und die härtesten Pässe damit knallen, so, ne? Das heißt aber nicht, dass du das wirklich kannst und solltest auch gleich. Vielleicht solltest du erstmal so ein bisschen in deinem Safe Space ein bisschen Erfahrung sammeln und so. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen da drin, dieses Ding, dass es gibt keine natürlichen Barrieren, die vor dir stehen, bevor du gewisse Dinge tun kannst und dadurch wird auch gleich von vielen erwartet, dass du das tun kannst, so, weißt du, also nach dem Motto, ey, Carini, du machst jetzt ja im Februar deinen Führerschein, dann lass uns doch im Juni mal dann in den Seealpen auf dem Sommelier fahren, ne, du kannst ja vorher ein bisschen hier mal üben im Gelände und dann können wir mal los und so. So, weißt du, ich glaube, diese Stories gibt es sehr viel, ich habe ganz viele im Park zum Beispiel, die mir erzählen, so Kunden, die mir erzählen, ich war im Urlaub, also es ist sogar fast, würde ich sagen, das Hauptmotiv. Ich bin da, weil ich Bock hatte oder weil ich musste Offroad gefahren. Ich habe gemerkt, ich kann es halt gar nicht, ne? Und das krasseste Feedback, was ich bekommen habe, war halt, ich habe mich krass aufs Maul gelegt, weißt du? Das hat wehgetan. Und deswegen kommen die dann. Oder ich habe Angst gehabt oder so, ne?
Ja.
Und ich glaube, die Reihenfolge ist halt oft so. Und das sind aber schon die, die reflektiert sind. Das sind schon die, die auch zugeben, ich kann das nicht so gut. Und ich muss mal mir ein bisschen Expertise holen, wie auch immer. Die einfachste Idee wäre durch ein Training. Ich kann aber auch andere Sachen machen. Ich weiß nicht, also bei mir war das ja letzten Endes auch so. Also wann habe ich mein erstes Motorradtraining gemacht, ne? On- oder Offroad, whatever. Da bin ich ja schon zig Jahre Motorrad gefahren. Wer hat mir denn eigentlich Motorradfahren beigebracht? Ganz sicher nicht mein Fahrlehrer, ne? Wer hat dir Motorradfahren beigebracht, Carini?
Ja, im Endeffekt erstmal niemand, dann habe ich es mir selber falsch beigebracht oder falsch geübt, sagen wir so.
Ganz wichtiger Aspekt, ne? Und das sind die Fehler, die sich richtig fies einschleifen, so.
Ja, vor allem die Fehler im Kopf, sage ich mal, weil wenn dann die ersten Sachen passieren, die ersten unsicheren Situationen oder die ersten Verbremser, der erste Sturz, dann nimmt man da ja auch Ängste mit und ich weiß nicht, also gerade auch das mit dem Motorradtrainings ist für mich auch tatsächlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeploppt, so seit 5, 6 Jahren oder so. Also vor 15 Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war das irgendwie, also ich kannte niemanden, der Trainings gemacht hat und ich bin auch selber nicht auf die Idee gekommen, mich da jetzt irgendwo einzubuchen und zu sagen, hey, bring mir mal Fahren bei. Also das ist irgendwie so, also in dem Umfeld des Motorradgefahrens, das ich kannte, da hat niemand irgendwie ein Training gemacht.
Ja, ja.
Wurde halt
und man
erwartet,
muss ja mal ganz klar sagen, ja, Karin, also ich finde es ein total interessanter Punkt, den du heute ansprichst, weil Motorradfahren ist halt was anderes als Autofahren, ne? Da ist eine gewisse Technik dabei, die du brauchst, um erfolgreich, und damit meine ich weder schnellste Zeit noch Instagram krass, sondern ich meine damit sicher kontrolliert, durch die Situation im Verkehr oder whatever zu kommen. Ja. Während du mit dem Auto das nicht unbedingt brauchst. Also ich glaube, kontrolliert und sicher auf der Straße zu fahren, mag zwar manchmal von außen ein bisschen Verkehrshindernis zu sein, aber trotzdem gefährdest du nicht hart dich oder andere. So, es ist einfach manchmal ein bisschen nervig, wenn Leute sehr langsam fahren, ja. Aber Motorradfahrer, die ständig zum Beispiel schnippeln, also die Spur, die Gegenspur kreuzen und so, das ist halt lebensgefährlich, ne? Für alle Beteiligten. So.
Ja, absolut. Ja? Und das ist ja auch spaßverhindernd.
Das beim ist auch Auto, spaßverhindernd, ja.
Ja, ich finde wirklich, also beim Auto ist es ja gut, ob man jetzt 10 km/h schneller oder langsamer, ist es ja auch für die meisten, sage ich jetzt mal, ein Transportmittel.
Ja, ja, ja.
Und für wenige ein ausgewähltes Spaßgerät, die sich dann aber auch intensiver mit dem Thema Fahrtechnik, Kurventechnik und so weiter beschäftigen. Aber beim Motorrad ist es ja auch irgendwann so, du hast einfach weniger Spaß, weil unsicher, weil verkrampft, weil falsche Linie, weil vielleicht dadurch fast Unfälle passieren oder weil man einfach langsamer ist als alle anderen, weil man eben die richtige Linie nicht findet oder einfach nicht weiß, dass es an der Linie liegt, dass man jetzt gerade langsamer fahren muss als alle anderen. Und das meine ich halt, da ist dann auch wieder so oft so ein Gruppendruck irgendwie, dass du halt langsamer bist und dann wirst du nicht mehr gerne mitgenommen. Und im besten Fall hat man ja jemanden, der einem zeigt, hey, mach mal so und so und üb mal ein bisschen oder achte da und da drauf, dann geht's besser. Aber es kann ja auch sein, dass man halt dann einfach gar nicht mehr mit Gruppen fahren will, weil man halt nicht weiß, woran es liegt.
Ich finde, das ist echt nochmal so ein wichtiges Ding an dem ganzen Komplex, diese Gruppendynamik, ne? Dieser Druck, der da entsteht. Und da muss ich dir, also da würde mich mal dein Eindruck nochmal interessieren. Aber ich befürchte, ich habe komplett recht damit, dass es bei Männern halt noch mal viel krasser ist. Also Männer unter sich richtig, richtig schlimm. Wenn das so in diese Richtung geht, ey, es wird erwartet, so wie wir eingestiegen sind auch, ne? Es wird erwartet, dass jeder ein geiler Macker ist, so auf dem Motorrad. Es wird einfach erwartet. Es wird erwartet, dass man ziemlich schnell fährt. Und es wird erwartet, dass man souverän ist und so. Und keine Ahnung, und Gefahrensituationen praktisch eher provoziert als vermieden werden, weil man es ja drauf hat. Weißt du?
Ja.
Stichwort Überholmanöver in der Gruppe, dies, das und so. So habe ich das mal kennengelernt früher. Ich habe mir dann irgendwann Gott sei Dank angefangen, mich von solchen Leuten krass zu distanzieren, was Motorradfahren angeht. Heute, wenn ich das merke, da breche ich sowas sofort ab. Da sage ich dann sofort, Alter, cool so, macht es, aber bin ich halt nicht dabei. So habe ich keinen Bock drauf, weil, na, wie du schon sagst, es beraubt Spaß und zwar ganz dolle. Und eigentlich müsste Motorradfahren viel mehr geleitet sein von ständigen Weiterbildungen. Wie, weißt du, wie im Job, so, dass man sagt, ey, um immer besser zu werden, muss man sich auch besser machen lassen. Und das kann man nicht immer selber. Das kann man auch nicht immer nur mit YouTube-Videos machen und sowas, ne? Und, nee. Ja.
Also es hilft auch einfach wahnsinnig viel. Also entweder man macht es halt selber und stellt sich dann selber mit der Videokamera hin und filmt sich bei gewissen Fahrmanövern. Funktioniert aber halt auch nur bedingt, also eher im Gelände und nicht auf der Straße. Oder man hat halt irgendwie die Möglichkeit oder sucht sich jemanden, mit dem man fahren kann, der halt auch wirklich sagt, hey, ich beobachte dies und jenes, mach's mal so und so.
Und ja, ja.
So, man ist natürlich auch eine finanzielle Frage, muss man auch ganz klar sagen, wenn man irgendwie für so einen Trainingstag, keine Ahnung, 180, 200 Euro ausgibt.
Das stimmt, hast du recht.
Kann man jetzt auch nicht unendlich oft machen, aber ganz ehrlich, jeder Euro, den ich bisher in Trainings investiert habe, hat sich einfach so viel mehrfach ausgezahlt.
Ja, und Karini, ey, einmal in einem Jahr oder so, das ist ja schon cool. Das ist ja schon cool, wenn man das mal macht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch schon so lange Motorrad fahre, also wirklich aus Kindesalter schon, gibt es Sachen, die sind so tief drin, die ich mir selber nicht mehr abgewöhnen kann, die sicherlich aber oft nicht richtig sind, also die man auf jeden Fall besser machen könnte. Das Coole am Offroad-Fahren übrigens ist, dass das Feedback ja viel schneller erfolgt. Ne? Also während ich oft, wenn ich zum Beispiel auf der Straße die Gegenfahrbahn schnipple oder so, wie sagt man denn auch richtig, wie sagt man so richtig auf Deutsch? Schneide, genau, danke. Du solltest dir überlegen, ob du in der Schule arbeitest.
Weil ich so ein Glückscheißer bin.
Nein, Leute, das war natürlich Spaß. Während das auf der Straße, Gott sei Dank, oft verziehen wird, weil Gott sei Dank keiner kommt oder so, ne? Oder Leute ausweichen, das ist ja auch immer noch so. Halleluja, ne? Dass der Gegenverkehr sagt, oh Gott, ich fahr da mal irgendwie noch ein bisschen weiter am Rand und so. Im Offroad dankt's dir halt keiner, ne? Also da liegst du halt so schnell auf der Fresse, wenn du krassen Fehler machst. Insbesondere, wenn's nass, matschig oder ähnlich ist, ne? Oder einfach frickelig ist. Auf der Straße, da kann man, glaube ich, oft Scheiße fahren und bringt sich damit nur theoretisch in Gefahr, weil man oft Glück hat, ne? Aber es kommt irgendwann der Moment, wenn man viel Motorrad fährt, ne? Es reicht ja einmal in 10.000 Kilometern und dann ist es meistens aber ganz schlimm. Das ist halt das Ding. Ja,
ja, das stimmt leider. Das stimmt leider. Ich bin jetzt auch echt mal gespannt, was so einfach passiert, weil, wie gesagt, auf der Straße kenne ich solche Situationen halt auch zur Genüge. Dass man halt sagt, boah, war jetzt irgendwie knapp oder ich bin irgendwie kacke gefahren oder ich war gerade unaufmerksam oder so. Oder jemand anderer hat mich übersehen. Ich meine, sowas passiert ja auch relativ häufig.
Ja.
Zumindest mir ist das auch in letzter Zeit schon wieder ein paar Mal passiert, dass einfach so ein paar Autofahrer irgendwie spontan links abgebogen sind, obwohl ich da mit 120 entgegenkam. Und genau, solche Sachen sind halt dann auch noch mit drin. Ich weiß nicht, ob sowas Offroad dann öfter passiert. Ich hoffe mal nicht, aber Bin sehr gespannt auch auf die Erfahrungen mit den anderen Verkehrsteilnehmern.
Also meine Erfahrung ist aus den Seealpen, dass da schon ein Gemeinschaftsgefühl ist, so, ne? Dass die Leute aufeinander Rücksicht nehmen. Bin gespannt, was du erzählst.
Mhm.
Bei mir ist das letzte Mal auch schon echt ein paar Jahre her. Da war ich ja noch mit meinem alten Motorrad, ne? Das ist echt schon ein paar Jahre her. Aber ey, es wird bestimmt großartig. Und ich wette, du sagst mir in 3 Wochen, wenn wir wieder schnacken, sagst du bestimmt, Howie, das Krasseste eigentlich war die Autobahn am Anfang, die 100 Kilometer. Das war eigentlich das Schlimmste, weil da sind nur Pfeifen unterwegs gewesen, die keine Rücksicht genommen haben. Wahrscheinlich, ey.
Ja.
So Motorradfahrer unter sich, gerade im Gelände, was meine Erfahrung angeht, ey, die sind eigentlich,
echt immer sweet miteinander. Also ich habe es noch, die helfen sich ja auch und so. Ich habe das noch nicht erlebt. Es gibt manchmal Arschlöcher auf jeden Fall, die keine Rücksicht nehmen, die so an einem vorbeiballern und sowas, ne? Und überhaupt keine Rücksicht nehmen, einen auch erschrecken können, wenn sie so von hinten losknallen. Also sowas würde ich echt nicht machen. Aber das wirklich, weiß ich nicht, also. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr wie beim Skifahren. Da rechnet man wirklich, da weiß man wirklich, da sind viele Niveaus unterwegs und da guckt man vor allem, wer ist vor einem und rechnet dann schon mit dem Schlimmsten. Also ich rechne dann immer, wenn ich merke, die sind krass langsamer als ich, rechne ich immer damit, die könnten jeden Moment stürzen. So wie beim Skifahren, weißt du? Und dann denkst du, boah, ich will da einfach nicht rüberfahren dann. Und ich will dann am liebsten helfe ich denen dann auch auf. Aber auf gar keinen Fall möchte ich irgendwie noch mehr Teil des Problems werden an der Stelle. Ja.
Ja.
Ey, also seid alle ein bisschen sweet miteinander. Karini ist auch da unterwegs, ja? Also auch passt sweet. Besonders auf, bitte. Und du bist ja sowieso immer eine helfende Hand. Ich habe übrigens ein neues Bier am Start. Warte, ich mache meine Kamera nochmal an.
Sehr gut.
Warte. Ich habe den zweiten großen Konkurrenten. Mal sehen, ob du sehen kannst.
Amstel-Pilsner.
Es ist Amstel-Bier, genau.
Kenne ich gar nicht.
Das kennst du nicht? Okay. Ja, du hast wahrscheinlich als Münchnerin auch nicht so eine Affinität zu Holland wie ich, ne? Also ich wohne ja in Niedersachsen sehr nah. Also ich bin ja eigentlich Niedersachse, dann nach Bremen gezogen, aber es ist ja alles sehr nah an Holland dran, ne? Also es sind keine 2 Stunden bis zur Grenze. Also eher viel weniger, ich würde eher sagen 1,5 oder so. Und selbst hierhin, ich bin jetzt in Nordholland, ich kann ja mal erzählen, wo ich bin, in Bergen am See. Das ist so richtig am Sandstrand, so richtig nice, so richtig richtig Urlaubsstyle. Leider regnet es sehr viel.
Oh Gott.
Ja, ich schicke dir mal ein Bild gleich.
Gerne.
Es ist wirklich fein, aber was ich sagen wollte, ist, selbst das sind halt 4 Stunden Fahrt, ne? Also super entspannt.
Cool. Ja, für dich ist Holland das, was bei mir Österreich ist. Da gibt's
genau.
Dosenbier ohne Pfand und ist nicht weit weg.
Genau. Das ist unser Mexiko.
Ja.
Unser beider Mexiko. Ey, ich hab noch eine Frage mitgebracht, Karini.
Ja.
Mann, ich habe die in meiner Datei hier drin stehen, weil ich da neulich drüber nachdenken musste, als ich in Potsdam war, bei meinem lieben Brudi, dem Angelo, der hat ja gesagt, pass auf, ich habe mir ein neues Motorrad gekauft, mal wieder, liebe Grüße an der Stelle, willst du vielleicht meine alte Hashtag, die hat er sich übrigens, glaube ich, letztes Jahr gekauft, 701 fahren, ne, von Husqvarna. Aber ich so, ja, mega geil, ich würde die vor allem gerne im Gelände mal bewegen. Ja, okay, wir sind nicht viel Gelände gefahren, aber auf jeden Fall sind wir durchaus ein nettes Türchen gefahren und so. Und ich meinte dann, ja, ich habe jetzt aber keine Klamotten dabei. Weil wir waren eigentlich da wegen so Dirty Rocks Klamm, so geschäftiges Zeug. Und dann sagte er so, ja, kein Problem, du kannst von mir einfach Sachen anziehen, wir haben bestimmt die gleiche Größe. Ich mir also seinen Climb-Anzug angezogen, ey, ich sah einfach 1A aus wie Neil Armstrong, als er auf dem Mond spazierend war, ne? Er war mir viel zu groß. Ich sah aus wie so ein Astronaut mit dem Ding und ich bin auch extra so gelaufen, auch mit den Stiefeln, ne? Das war auf jeden Fall sehr lustig. Und ich muss sagen, ich habe ein Bild gepostet, aber da sieht man das nicht so bei Instagram, als ich da drauf sitze, da habe ich mich so ein bisschen zusammengerissen. Aber ich damit gelaufen bin, es sah aus, ich sag's dir, ey, da hätte noch ein Howie reingepasst. Aber gut, egal. Er ist halt ein bisschen größer als ich, aber jetzt kommt's, er hat mir erst nur diesen Anzug dahingelegt und einen Helm und so und da habe ich gesagt, sag mal, hättest du vielleicht noch Socken, ne? Er so, wieso das denn, du hast doch Socken an und so, ja, ich brauche dringend Socken, die bis zu meinen Knien gehen, wenn ich keine kniehohen Socken trage, raste ich aus beim Motorradfahren, denn, Karini, und jetzt kommt's, ich hasse es, abgrundtief, Hölle hoch 20, wenn die Stiefelkante mal an meinem Bein rumschubbert. Wenn da auch noch Klettverschluss ist, raste ich komplett aus. Ich kann mich dann überhaupt nicht aufs Fahren konzentrieren. Das ist so eine richtig krasse Macke. Etwas beim Motorradfahren, was mich übelst abfuckt, ja. Wenn die Stiefel an meinem Bein kratzen. Wirklich schlimm. Und deswegen Frage an dich, Karini, hast du sowas auch, was dich so richtig krass abfuckt?
Also prinzipiell, ich fühle es total. Ich bin da auch voll bei dir. Ich fahre auch immer mit so Kniestrümpfen. Es ist bei mir auch, weil es mich wahnsinnig nervt und weil ich so eine unglaublich empfindliche Haut habe. Ich kriege da sofort immer Hautausschlag und Jucken und weiß ich nicht was. Also ich muss tatsächlich auch meine Haut vor diesem ganzen Metall, und ich habe noch eine Nickel-Kontaktallergie, also ich muss meine Haut wirklich schützen vor diesem ganzen Scheißdreck. Also fühle ich total, bin ich voll bei dir, hätte ich auch nicht anders gefragt. Was mich so richtig oft, was mich total
so aufregt. So Kleinigkeiten, weißt du?
Ja, Das ist wie so ein kleines Steinchen im Schuh, das man nicht wegignorieren kann, wenn irgendwo eine Stofffalte ist.
Ja, irgendwo, da kann ich mit. Ja, okay. Ach,
nee, das regt mich wahnsinnig auf. Jetzt gerade so mit Motorradunterwäsche und so, und das ist dann alles in den Stiefeln und die Kombi drüber und dann hat man eh schon super viele Schichten an. Oder ich trage oft auch unter meiner Motorradjacke so Kapuzenhoodie.
Ja.
Wenn der dann unangenehm, mit schönen Bärchentatzen drauf. Und wenn da aber die Kapuze irgendwie ungünstig unter dieser Jacke reinknuddelt oder reingeknautscht ist und so und irgendwie drückt oder sowas, oder die Ärmel nicht ordentlich sitzen und ein Ärmel höher sitzt als der andere. Oh mein Gott, da könnte ich ausrasten. Wenn die nicht symmetrisch lang am Arm sind, sondern ein Ärmel sich so in den Jackenärmel reinstopft und dann ist der irgendwie auf Halbmast und der andere ist vorne im Handgelenk. Oh Gott, ausflippen.
Ich fühl's ein bisschen. Nicht so krass wie du, ehrlich gesagt, aber ich sag dir noch was von mir. Der Kinnriemen vom Helm, ja? Wenn der scheiße sitzt, ne? Ich habe mir gerade einen neuen Helm bestellt und ich sage dir, ich kaufe mir jetzt nur noch Helme mit Doppel-D, ne? Früher Freundin mit, nein, Spaß. Nur noch Helme mit, der war richtig dumm. Nur noch Helme mit Doppel-D-Verschluss. Jetzt hast du dich, ey. Weil man die ja stufenlos einstellen kann, ne?
Ja.
Diese Rastendinger, ne? Ey, die sind zwar einfach. Ich glaube, als Motorradanfänger würde ich mir immer so ein Rastending holen, weil es einem irgendwie mehr Sicherheit gibt. Ist irgendwie einfacher. Ich habe auch keine Panik, aus dem Helm rauszukommen, aber wenn man sich an Doppel-D erstmal gewöhnt hat, ich finde, es gibt nichts Besseres. Dann irgendwann hat man ja auch raus, dass man den nicht mehr ganz aufmachen muss, ne? Sondern dass man den nur noch immer so über den Kopf zieht, wenn er schon so halb offen ist. Kannst ja stufenlos einstellen und je nachdem, wie sich gerade mein Hals und so, mein, wie heißt es hier so, Dings, Kinnbereich und so, ja, Kehlkopf so anfühlt.
Ja.
Genau so stelle ich den dann ein, so dass es angenehm ist. Die Ratschen sind entweder immer eine zu eng oder eine zu weit.
Ja.
Uah. Und wenn ich einmal das so spüre, so am Kehlkopf, ne, und ich merke, ich kann nicht richtig schlucken, so, da kriege ich auch richtig da bin ich froh, wenn ich einen Klapphelm aufhabe, ey. Richtig, also es ist auch was mich wahnsinnig macht.
Das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also jetzt gerade, wenn es dann kalt ist und dann hat man irgendwie so eine Unterjacke an und noch ein Halstuch und dann noch die Jacke. Und ich habe an der Jacke so einen Klettverschluss oben, den man eigentlich gut zumachen kann, damit die Jacke wasserdicht ist von oben. Aber wenn ich diesen Klettverschluss zumache, dann erwürge ich mich selbst damit. Beziehungsweise habe dann so ein beklemmendes Gefühl am Hals.
Das kenne ich auch. Die Jacken passen manchmal 1A, wirklich traumhaft. Aber dieses komische Halsding da, ne, das passt irgendwie nicht.
Da frage ich mich, was haben die sich dabei gedacht? Also ich weiß auch nicht.
Was für ein Model haben die gehabt? Eine Giraffe oder was?
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung, ey.
Bei Hemden nimmt man doch normalerweise die Kragenweite. Das könnte man sich für Motorradjacken vielleicht auch angewöhnen.
Also die Jacke ist wohl nicht deine Kragenweite gewesen. Karini, eine Sache gebe ich noch, einmal Cherry on Top noch hier. Platz 1, ja, ist Haarsträhne im Helm. Rastig, ich habe ja manchmal längere Haare, so, es hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie ich gerade drauf bin, ne? Und wenn ich eine Haarsträhne, also wenn ich Haare habe, die so, sag ich mal, bis zur Nasenspitze gehen würden, wenn man sie nach vorne kämmen würde, ihr setzt den Helm auf und dann hast du so ein paar Haare, die so auf der Nase rumfiddeln, im Fahrtwind, ne? Rast ich komplett aus. Dann sag ich sofort zu meinen Mitfahrenden, Leute, ihr müsst anhalten, es tut mir leid, ich habe Haare im Helm. Dann sagen sie auch nur so, ey, musst du zum Ballettunterricht oder dann fahr doch einfach. Naja.
Oh, total gut.
Gut, jetzt ist es mal raus. Guck mal, haben wir den Podcast damit angefangen, dass man über sich lachen muss, ne? So, dass man nicht alles ernst meint. Das meinte ich allerdings ernst. So, damit beenden wir den heute auch. Fand ich sehr schön. War eine runde Nummer heute, so. Das wollte ich sagen. Und wir beenden den Podcast vor allem mit einer Werbung. Das ist ja auch wichtig, ne? Denn wir sind ja sehr, 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 sehr kapitalistisch und wollen viel Geld verdienen. Nein, darum geht's nicht, sondern wir wollen Werbung machen für das Event in der Eifel. Karini, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Den Live-Podcast am 16.09., ne?
Den Live-Podcast am 16.09.2023 um 16 Uhr im Café Fahrtwind. Da könnt ihr tatsächlich den Howie, mich, die Karini, die dort moderieren wird, und den Claudio von Pegaso Reise live am Mikrofon belauschen. Es sind außerdem ganz viele andere Leute, auch wirklich wie soll ich sagen, famous Leute, bekanntere Leute aus der Motorradbubble anwesend. Ich weiß gar nicht, wer man da alles, also ganz, ganz viele auf jeden Fall. Zum Beispiel Valley on Tour ist da. Mein Valley ist da. Ja, liebste ja, Grüße.
Die zwei Bros.
Der ist am Start. Und ganz viele andere
total.
Auch
noch. Das wird super. Ja.
Das doch. Wird mega, ja. Wir können es ja auch hier mal kurz sagen, wir werden das ganze Wochenende da rumlungern. Aber ein Teil ist halt, sag ich mal, so ein bisschen private und ein Teil ist öffentlich und das ist der und wir würden uns sehr, sehr freuen. Das ist ja eh eine geile Location. Es lohnt sich eh da vorbeizukommen. Ist ein cooler Biker-Treffen mitten in der Eifel. Alle Strecken drumherum machen auch sau Bock. Und dann ist ja eigentlich nur ein Katzensprung bis zur Entscheidung zu sagen, den Live-Podcast, den gönne ich mir mal. Wenn ihr schon immer mal Kaffeekränzchen live erleben wolltet, ne, beziehungsweise mich fragt ja keiner live, dann kommt doch da mal vorbei. 16 Uhr.
Wäre mir ein außerordentliches Volksfest.
Aber wirklich, ne? Aber wirklich. So.
Doch, das wird super. Ich freue mich. Kommt alle zahlreich vorbei. Und ja. Genau, vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen schon davor im Maxl-Ride.
Stimmt das ja auch noch.
Da muss ich auch noch mal ganz kurz Werbung machen, wie überall.
Mach das gern.
Genau, weil das ist nämlich am letzten Augustwochenende. Ich glaube, 25. bis 27. oder so. Mhm. Ja, genau doch. Und das wird bestimmt eine super Nummer, weil Custom meets Adventure. Und ich konnte es mir am Anfang auch nicht so richtig gut vorstellen, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe jetzt auch mein Motorrad wieder gecustomized am Wochenende im Sinne von ja. Enduro-Fußbremshebel angebaut und Navi-Halterung angebaut.
Fein.
Und dies und jenes nochmal modifiziert für die Reise und für die Tour. Und von daher macht ja eigentlich jeder Adventurer nichts anderes, als sein Motorrad auf seine Bedürfnisse zu customizen. Und so schlägt sich die Brücke wieder.
Nice. Wir haben ja auch, letzte Folge haben wir auch mit dem Hülsi Werbung gemacht fürs Event. Der ist nämlich auch live da und viele, viele andere noch. Also es lohnt sich wirklich. Ich bin leider nicht da, aber im nächsten Jahr bestimmt. Ich hoffe, es ist ein Erfolg wird, dass es wieder stattfindet.
Das
aber
hoffe ich auch sehr.
Das kann eigentlich nicht anders werden, wenn man sich dieses Line-Up da mal reinzieht, wer da so am Start ist alles.
Auf jeden Fall. Und dann
so, ihr Mäuse.
Wir uns das fürs nächste Jahr frei. Und
ach so, und dann nicht zu vergessen, auch noch am 17.8., das ist ja gar nicht so lange hin, da sind wir live bei Twitch. Da einfach mal in die Shownotes gucken, da werde ich auch nochmal ausgiebiger was zu sagen. Der Valley und ich sind live bei Twitch und wäre schön, wenn du auch mal vorbeikommst. Das ist ein bist im Urlaub, glaube ich.
Bin ich noch im Urlaub.
Ja, vielleicht bist du ja abends, das wäre ja mega, wenn du abends auf dem Gran Bosco sitzt oder wo auch immer und schreib's mal kurz in Chat. Hallo, liebste Grüße hier aus Frankreich, Italien, keine Ahnung, wo du gerade bist. Das würde mich freuen. Ja.
Dann schreibe ich mir jetzt gleich eine Notiz, dass ich das auch nicht vergesse. Und
19:30, liebe Leute, bei Twitch. Ja, ja. Wahrscheinlich auch bei YouTube, das weiß ich gar nicht genau. Der Valley will sich darum kümmern, um den ganzen Kram.
Der Technik-Freak. Nee, wunderbar, schreibe ich mir auf und dann lasse ich kurz was von mir hören.
Fein.
Ich freue mich.
Gut, dann freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Mich fragt ja keiner, beziehungsweise Bearcast ist es ja jetzt ganz offiziell. Und bleib schön sauber. Bis dann. Tschüss, Carini.
Bis bald.
Viel Spaß im Urlaub, ne?
Dankeschön. Tschüss.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up. up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.